Ja, mein Name ist Tilman Krüger, ich bin Pastor in Hamburg-Mitte, in sozusagen der Mutter aller Anzahlgemeinden. Und, wie bitte? Deine Oma. Stimmt, deine Mutter ist Wetzlar, ne? Dein Vater ist Olaf. Ja, okay, gut. Ja, ich bin verheiratet mit Ute, wir haben 3 Kinder, 7, 5 und 3. Und ist also viel zu Hause los und ich bin mir ganz froh, wenn ich mal weg kann. Aber ich freue mich auch drauf, heute Abend wieder zu Hause zu sein und noch alles zu sehen, bevor sie ins Bett kommen. Das ist auch ganz gut. Genau. Ja, ich kenne Alex schon lange. Wir, hat er ja kurz gesagt, wir haben zusammen studiert. Er war ein bisschen vor mir da. Ich durfte nur ein bisschen länger bleiben. In Gießen an der damals noch FTA. Und dann habe ich in England weiter studiert. An der University of Gloucestershire in Cheltenham. Und da noch promoviert im Bereich Ethik des Alten Testaments oder Theologie des Alten Testaments und dann nach Hamburg gekommen. Da bin ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren und freue mich über all das, was Gott da auch macht und bin auch sehr gespannt selbst, also so eine Kirche zu leiten, wird also für mich auch was völlig Neues. Ja, ihr dürft gern für mich beten, auch für meine Familie. Das ist zwar eine kleine Kirche, aber irgendwie auch cool. Und ich bin sehr gespannt, was Gott alles machen wird. Und ja, es ist auch spannend mit Alex an der Seite, der so Geschäftsführer in der AKD bleibt, dann auch zu überlegen, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, wo will Gott uns als Kirche hinhaben? Und was hat er vor? Was sagt er? Und da haben wir einen Vorteil als kleine Kirche. Wir sind total flexibel. Ja, das ist echt gut. Da gibt's keinen bürokratischen Wasserhals. Da kann man echt eine Menge machen. Und ich bin sehr gespannt, wohin der Herr uns führen wird. Und werde hin und wieder auch mal hier auftauchen und davon auch mal predigen. Und freue mich drüber. Gestern Abend hatte ich schon mit den Ältesten Zeit. Und das war auch sehr, sehr schön. Genau. Einfach ein bisschen zusammen zu sein. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Ich habe alles gefragt, worüber soll ich predigen? Und dann meinte er, predige doch mal darüber. Dachte ich, ja, weil hin und wieder hört Alex meine Predigten. Finde ich auch cool, dass sie bis nach Marburg gehen. Und ich habe eine Predigt mitgebracht über den wichtigsten Stuhl in eurem Leben. Deswegen steht hier ein Stuhl. Den hat vorhin jemand wieder runtergestellt von der Bühne, weil der sonst nicht hier steht. Das ist der wichtigste Stuhl in deinem Leben. Und denkst du, naja, das jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt. Aber vielleicht habt ihr ja zu Hause einen Stuhl. Einen Stuhl oder einen Sessel oder keine Ahnung, vielleicht haben manche sogar noch eine Hollywood-Schaukel oder so. Also irgendwas zu Hause, wo man sich hinsetzt. Vielleicht ein Käffchen nebendran oder ein Tee. Und dann Bibel liest. Oder geistlich inspirierende Dinge liest. Oder Predigten guckt, hört, was auch immer ihr macht, um sich zu inspirieren. Dieser Stuhl als ein Teil in eurem Leben, den ich euch heute sozusagen anempfehlen möchte. Wenn ihr eins mitnehmt aus dieser Predigt, dann nehmt doch den Gedanken mit, wo ist eigentlich mein Stuhl? Wo ist mein Ort, wo ich mich regelmäßig hinsetze? Du kannst es auch gerne im Stehen machen. Manche brauchen da einen Spaziergang für die Natur. Andere machen es auf dem Fahrrad, im Fitnessstudio. Ist mir völlig egal. Aber wo ist dein Platz in deinem Leben, wo Gott mit dir reden kann? Wo du einfach auch dir Zeit nimmst, um einfach in seiner Gegenwart zu sein. Das muss auch gar nicht anstrengend sein. Das muss auch gar nicht wehtun. Ja, das kann richtig viel Spaß machen. Aber dieser Ort, wo du bist, wo du regelmäßig auftankst und einfach empfängst, wo es nicht darum geht, jetzt irgendeine Gebetsliste durchzuarbeiten, so wichtig das ist, Gebetsarbeit, Gebetsdienst. Ich finde toll, dass ihr eine Gebetsnacht macht. Ich finde das genial. Ja, hängt euch rein. Wenn ihr noch nie eine Gebetsnacht gemacht habt, völlig egal, ist eine coole Erfahrung. Das Gute ist, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Das ist immer sehr wichtig bei einer Gebetsnacht. Wenn man merkt, es geht nicht mehr, geht's nicht. Aber dieser Stuhl ist jetzt nicht Gebetsarbeit. Dieser Stuhl ist einfach sitzen und empfangen. Nicht sitzen und schwitzen. Ja, einfach empfangen. Empfangen, einfach da sein und empfangen. Wo habt ihr einen Ort, wo ihr empfangen könnt? Einer meiner großen Mentoren, obwohl ich ihn persönlich noch nie getroffen habe, aber ist ja auch gut, man kann ja Mentoren haben, die man nie gesehen hat, ist Bill Hybels. Und Bill Hybels hat mal eine Geschichte erzählt von einem Mann, dem er getroffen hat und der lange auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Und die fand ich gut. Und in dieser Geschichte ging es eben auch um einen Stuhl. Das möchte ich euch erstmal erzählen. Als Bill noch, was ich, 24 oder 25 war und gerade angefangen hat mit seiner Gemeindearbeit, kam so ein Geschäftsmann auf ihn zu. Den hatte er kurz vorher getauft, also er wusste schon, wer das ist. Und er kam eben auf ihn zu und meinte, nach so einer Predigt, wo es darum ging, im Wort Gottes zu lesen. Da meinte der Mann, Ja, ich meine, ja, ich hab dafür einfach keine Zeit. Ich stehe morgens um 6 auf, bin bis abends um 6 oder 6:30 im Büro, komm nach Hause, da warten meine Kinder, meine Frau auf mich. Wann soll ich bitte schön noch in der Bibel lesen? Ja, und wenn dann so, wenn du 24 oder 25 bist, gerade angefangen hast mit der Gemeindearbeit, da steht ein gestandener Geschäftsmann vor dir, ist gar nicht so einfach, eine gute Antwort zu finden. Aber Bill Heibels wäre ja nicht Bill Heibels, wenn ihm eine Antwort eingefallen wäre. Und er hat gesagt, also, ich kann ja nur von mir reden. In meinem Leben ist es so, dass ich für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, immer Zeit finde. Ich finde Zeit von meiner Familie. Ich finde Zeit dafür, Sport zu machen. Ich finde Zeit dafür, vielleicht auch hin und wieder mal einen Film zu sehen, ins Kino zu gehen, was auch immer. Zeit für meine Ehefrau. Wenn mir das wichtig ist, dann finde ich dafür Zeit. Und er hat sozusagen dann diesen Geschäftsmann etwas traurig weggeschickt, weil er dachte, er hat echt ein gutes Argument. Ich bin so beschäftigt. Ja, ich kann gar nicht Bibel lesen. Und Bill Heibels meinte, nein, nein. Es ist ja schön, wenn du beschäftigt bist. Aber das ist nicht das Entscheidende. Du hast ja immer noch ein bisschen Zeit übrig und die Frage ist, was machst du mit dem Rest der Zeit? Das ist deine Entscheidung. Egal, wie beschäftigt man ist. Und da hat er wochenlang den Mann nicht getroffen und dann kam er nach der Predigt mal irgendwann wieder und sagte, meine Frau und ich würden euch gern mal einladen als Ehepaar zu uns nach Hause. Er meinte, alles klar, kein Thema, Termin ausgemacht. Dann sind sie zu ihm nach Hause gekommen. Und dann hat der Mann gesagt, Bill, ich will dir was zeigen. Komm mal mit, die hatten so ein großes Haus und so einen parkähnlichen Garten und dann so einen kleinen Wintergarten und in dem Wintergarten war ein Stuhl. Natürlich nicht so ein Stuhl, er war viel schöner. Und da meinte er, das hier ist mein Stuhl. Hier setze ich mich morgens rein, ich stehe jetzt eine halbe Stunde früher auf und lese in der Bibel und schreib mir auf, was da drin ist, was für mich dran ist, was ich mitnehmen kann in meinen Tag und guck hier in meinen Garten und es ist für mich einfach eine große Freude und es ist einfach für mich jetzt so eine neue Sache, die ich entdeckt habe. Ich habe es geschafft, in meinem sehr, sehr vollen Kalender dafür noch Zeit zu finden, jeden Tag. Und Bill meinte, wow, cool, 5:30, wow, nicht schlecht. Und gibt's schon irgendwelche Auswirkungen? Da schaltete sich die Frau von dem Mann an und sagt aus der Küche so, ja, das muss ich jetzt mal sagen, ja. Da kam sie und sagte, mein Mann hat sich verändert in diesen wenigen Wochen. Er ist liebevoller im Umgang mit mir. Er ist liebevoller im Umgang mit meinen Kindern, unseren Kindern. Er ist ein anderer Mensch. Diese halbe Stunde in diesem Stuhl hat ihn verändert. Jetzt schon. Und ich bin so froh, dass er diesen Stuhl hat. 2 Jahre später kommt der Mann zu Bill, die kennen sich inzwischen schon ein bisschen besser, und sagt, Bill, ich möchte gerne aus meinem Business raus, und der war in der Werbebranche, ein ziemlich hohes Tier. Ich möchte raus aus meinem Berufsleben und ich möchte gerne dir helfen, die Gemeinde hier aufzubauen, also in Chicago. Und Bill meinte, hey, hier wird niemand bezahlt. Nur damit das klar ist, wir können dir hier nicht irgendwas zahlen. Meint er, nee, das ist mir klar. Ist mir klar, dass ich weiß es ja. Deswegen will ich euch ja helfen. Ja, und ich habe ein bisschen gespart und ist eigentlich genug Geld da und ich mache das jetzt erstmal ehrenamtlich, ja. Und Gott hat mir das in meiner Zeit, in meinem Stuhl gesagt, dass ich jetzt mich hier reinhängen soll, aufhören soll mit meinem Beruf, aufhören soll mit Geld zu scheffeln. Ich will jetzt dir helfen, die Gemeinde hier nach vorne zu bringen. Bill sagt, okay. Ich bitte dich drum, nimm das doch nochmal mit ins Gebet, nimm's nochmal einen Monat rein, geh zu deinem Stuhl und klär das ab, ob das wirklich so dran ist. Und wenn Gott dir dann ein grünes Licht gibt, freue ich mich über dich. Er kam dann, hat jahrelang Seite an Seite mit ihm mitgearbeitet. Irgendwann hat er dann auch mal ein Gehalt bekommen dafür, hat sich voll reingehängt und natürlich mit seinem ganzen Background war er ein total wichtiger und wertvoller Mitarbeiter. Jemand, der ganz viel hatte, ganz viel geben konnte, einfach super gut war in Personalführung, wusste, wie man Dinge darstellt und war einfach eine Säule in der Gemeinde. Und nach ein paar Jahren kam er wieder zu Bill und sagte, Bill, Gott hat mir im Stuhl etwas gesagt. Ich habe einen Freund, der hat eine Gemeinde gestartet. In Georgia. Und das ist weit weg und ich würde ihm gern helfen dabei, die Gemeinde zu starten und dass das nach vorne kommt. Und Bill meinte, hey, können die dich denn zahlen? Weil inzwischen hat er auch Geld bekommen und er muss ja seine Familie ernähren. Dann meinte er, nein, ich möchte zurückgehen in die Werbebranche, möchte da Geld verdienen und dann auch einen Großteil meines Geldes in diese Gemeinde mit reinstecken. Und das ist auch mit mein Dienst dann für die Leute. Und dann nebenher arbeite ich in der Gemeinde mit. Und Bill meinte, okay, geh nochmal zurück zu deinem Stuhl, klär das mit deinem Herrn und wenn er grünes Licht gibt, dann mach das. Schweren Herzens trennen wir uns auch von dir, aber wir freuen uns, wenn wir das Reich Gottes segnen können. Der Mann ging dann in diese Gemeindegründung, hat die mit aufgebaut, ist total viel passiert, hat echt die am Anfang auch so finanziell fast alleine getragen, die ganze Gemeinde. Und da war eine Menge Segen drauf. Und irgendwann bekam Bill einen Anruf von ihm. Der meinte, der Mann, er hat wieder angerufen und sagte so, Bill, ich muss dir eine Nachricht machen. Ich habe eine schlechte gesundheitliche Prognose bekommen. Ich habe einen ganz fiesen Krebs, der sehr schnell wächst und ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Bill war geschockt und sagte, ey, ja, krass. Und er meinte, und wie gehst du damit um? Und er sagte, ich sitze ganz häufig in meinem Stuhl und bespreche das mit Gott. Früher haben wir gesprochen über, wie man was machen kann, wie man Gemeinde nach vorne bringt, wie man Menschen zum Glauben führt. Jetzt sitze ich da und lese ganz viele Bibelstellen über den Tod, über das Leben nach dem Tod, über das, was jetzt kommt, was auf mich wartet. Wir besprechen das und es tut mir gut. Ich habe keine Angst vorm Sterben, Bill. Gott hat mir so viele Zusagen gegeben, dass ich ganz entspannt sein will. Ich bete nur dafür, dass er sich auch um meine Frau und meine Kinder kümmert. Und Bill dachte, wow, cool. Einige Wochen später ruft die Frau an und sagt, Bill, Tom ist gestorben. Er ist jetzt beim Herrn. Könntest du bitte kommen und die Beerdigung machen? Und er ist dann hingekommen, hat die Beerdigung gemacht und war einfach bewegt. Und hinterher gab es dann so einen kleinen Empfang und Bill sprach mit der Frau und sagte, na, erzähl mal, wie geht's dir jetzt damit? Dann sagte sie, ja, weißt du, was für Tom das Schwierigste war in den letzten Wochen im Krankenhaus? Dass er seinen Stuhl nicht mehr hatte im Krankenhaus. Das war für ihn am schwersten. Und Bill meinte, ja, der Stuhl hat sein Leben verändert. Sie meinte, ja, der hat sein Leben verändert. Über Jahrzehnte war dieser Stuhl sein wichtigster Gegenstand. Und dann sagte Bill, na, was macht denn jetzt mit dem Stuhl? Ja, jetzt wo Tom nicht mehr lebt. Dann meinte sie, wir werden ihn jeder Generation in unserer Familie weitergeben. Wir werden sagen, hier, dieser Stuhl ist dafür da, dass man sich draufsetzt und mit Gott in Kontakt kommt. Dieser Stuhl ist dafür da, für eure Kinder, für eure Enkel, für eure Urenkel. Dieser Stuhl soll ein bleibender Segen sein. Und in der Familie gibt's inzwischen in jedem Haushalt mindestens einen Stuhl, weil das dazugehört. Und die Frage ist natürlich einfach. Wo ist dein Stuhl? Wo du regelmäßig bist, wo du runterkommen kannst, wo du vor Gott kommst, wo er mit dir reden kann und du mit ihm, aber eben nicht, um irgendwelche Listen abzuarbeiten, so gut das auch mal ist. Kein Thema, versteh mich nicht falsch. Aber da geht es um Beziehungspflege. Und wer von uns trifft sich mit seinem Ehepartner und hat immer eine Liste dabei? Nach dem Motto, Schatz, ich möchte gern heute nochmal 8 Punkte mit dir durcharbeiten. Ja, die sind einfach schon lange auf dem, das müssen wir jetzt mal machen. Ja, das, ich meine, das kann man mal machen, so einmal im Monat vielleicht, aber täglich wäre das ein bisschen komisch. Ja, so Listenmentalität in der Ehe, ich glaube, das ist, selbst wenn beide so Buchhaltertypen sind, wird das doch schwierig. Ja, so auf die Dauer. Vor allem, wenn sie Buchhaltertypen sind, dann sind die Listen so lang. Ja, das wäre auch also nicht so einfach. Versteht ihr? Es geht darum, einfach Beziehung zu leben, einen Ort zu haben, wo diese Beziehung zu Gott leben kann, wo sie atmen kann, wo Gott zu uns redet und wir mit ihm unterwegs sind. Und zwar ohne jetzt gleich dran zu denken, was wir noch alles zu tun haben, ohne dran zu denken, was wir jetzt durchzubeten haben, ohne dran zu denken, wo noch Seelen sind, die errettet werden müssen, wo noch Leute sind, die Heilung brauchen. So wichtig das ist, versteht ihr? Aber wir brauchen einen Ort, wo wir einfach mal empfangen. Wo wir nehmen, wo wir einfach mal sind, wo Gott, der himmlische Vater, zu uns sprechen kann, zu seinen Kindern und wir auch mit ihm. Ich habe euch 4 Bibelverse mitgebracht, die mein Leben persönlich sehr herausfordern und sehr geprägt haben. Denn es ist aus meiner Sicht nichts wichtiger, als einen Ort zu haben, wo wir regelmäßig mit Gott in Kontakt sind. Der Gottesdienst ist wunderbar. Es ist toll, dass ihr hier seid. Wir brauchen Gemeinschaft mit anderen. Es ist lebensnotwendig. Aber wenn ihr nur von der Gemeinschaft leben würdet, die ihr einmal in der Woche habt für 2 Stunden, dann wäre das zu wenig. Das wäre eine Mangelernährung. Ja, stellt euch vor, ihr würdet nur einmal in der Woche was essen. Manche Leute träumen davon, ja, dann hat man viel mehr Zeit für andere Sachen, aber das wäre nicht okay, ja? Wir brauchen ständig was. Also mir geht das zumindest so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber und wir brauchen das, dass wir einfach regelmäßig so einen Ort haben, wo wir unterwegs sind. Und für mich war das so, ich habe vor 16 Jahren eine Jüngerschaftsschule mit JMAM gemacht in Schottland, also mit Jugend mit einer Mission in Schottland. Und da hatten die so eine ganz heiße Phase, da ging es um mehr vom Heiligen Geist zu erfahren und zu empfangen. Und ich fand das schon recht wild so, die waren halt wild. Das wusste ich vorher, aber ich dachte, okay, ich komme da irgendwie durch. Und dann haben sie da dann gebetet, so nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt mal um die Erfüllung im Heiligen Geist beten. Da dachte ich, ja, das ist eine coole Sache. Und dann sind da die Leute nach vorne gekommen und haben sie dann gebetet, so richtig so powermäßig so, Film, Film, more, more, more. Ich dachte so, muss das so sein? Oder geht das irgendwie anders? Ich merkte so, das hat meiner deutschen Seele doch einigen, das war nicht so ganz mein Ding, ja? Film, Film, Film! Also ist Gott irgendwie taub oder ist das, ja, muss man ein bisschen nachfüllen und immer mehr und noch mehr oder so, oder also es war für mich ein bisschen schwierig. Ich habe gleichzeitig parallel dazu in meiner Luther-Senfkorn-Bibel, ja, wäre noch was, eine kleine Bibel, da gibt's hinten so Sach- und Worterklärung. Was ist das für eine Ausgabe? Ist die alt? Ja, zeig mal her. Da ist nämlich, da steht, ja, das haben die später nicht mehr reingetan in die Sache, und ich frage mich auch, wie das da reingekommen ist. Vielleicht auch nur für mich. Vielleicht steht's ja bei dir gar nicht drin, ne? Es ging also so um Empfang von Sprachengebet und Heiliger Geist und so weiter. Und ich habe also alle Bibelstellen gewälzt und war schon so halbwegs überzeugt, okay, ich glaube, Gott möchte, dass wir im Heiligen Geist auch ein bisschen mehr erleben als das, was die meisten Leute in der Kirche erleben. So weit war ich schon. Aber ich habe so ein bisschen noch das Problem gehabt, dass ich dachte, nee, so wie das hier macht, läuft, das ist nicht so ganz mein Ding. Also geht das irgendwie auch anders. Und dann habe ich, genau, steht hier drin. dann habe ich, ich meine, das ist so wirklich, der Siegel sozusagen, der Siegel der Orthodoxie ist doch das, was die Deutsche Bibelgesellschaft hier hinten in die Sach- und Worterklärung reinpackt, oder? Da stand unter Zunge und Zungenrede folgende, das ist ein bisschen was, eine Einführung, und dann stand noch ein Absatz, der steht später nicht mehr drin. In der Luther, die haben sie wieder rausgenommen. Da steht, nach heutigen Erfahrungen geschieht das Zungenreden bei vollem Bewusstsein jedoch so, dass der Sprecher sich dem Wirken des Geistes öffnet. Es wird von einer wachsenden Zahl als eine Weise des Gebets und als Mittel persönlicher Erbauung geschätzt. Ich dachte, cool, das steht in meiner Bibel, ja, das ist ja der Hammer. Und das hat mich ermutigt zu sagen, okay, ich möchte mich gerne danach ausstrecken, aber ich hatte immer noch das Problem, dass ich dachte, oh Mensch, also so nicht. Herr, du musst doch auch einen anderen Weg haben, ja? Geht das? Und ich hatte den Eindruck, ich soll zum Strand gehen. Es war abends, war nachts und so. Und hatte dann Lukas 11, Vers 13 auf dem Herzen. Wenn ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, ja, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn drum bittet? Dachte ich, das ist ja cool. Da steht nichts von einem Typen, der sagt, Film, Film, Film. Da steht nur, ich muss ihn drum bitten, ja. Und der Vater ist da. Also wenn ihr das anders erfahren habt, ja, nehmt das mit, das ist auch okay, ja, es schadet alles nicht, aber es war halt nicht mein Ding, ja, so. Und dann bin ich da runtergegangen an den Strand und habe halt gebetet nach heutigem Erfahren, ja, da dachte ich, ja, cool, ja, dann bete ich doch jetzt mal, Vater, gib mir doch deinen Geist, mal in neuer und anderer Weise, das kann ja nicht schaden, und ist ja auch biblisch und steht da sogar noch hinten in der Sach- und Worterklärung, das war auf sicherem Grund, ne, und bin also runter an den Strand gelaufen und hab dann so den Himmel gesehen. Und Schottland ist ja nicht Hamburg, also du hast kein Streulicht und du siehst eine Menge Sterne, ja, das ist toll, herrlich, Sterne, Sterne, Sterne. Und ich habe so gemerkt, ich soll jetzt nicht den Blick auf den Boden, sondern nach oben wenden. Und hab dann diese Sterne gesehen und hatte den Eindruck, dass Gott sagte, die Hände, die diese Sterne gemacht haben, sind für dich durchbohrt worden am Kreuz. Ich stand da und hab Rotz und Wasser geheult. Dachte, wow, ist das cool. Das ist ja der Hammer. Und dann habe ich meinen Mund aufgemacht. Ich habe das nicht geplant. Und habe völlig in einer mir unverständlichen Sprache gesungen. Gleich gesungen, ja, das war auch cool. Ich stand dann da, war auch schön, war windig und das hat keiner gehört, ja. Und ich konnte da richtig stehen und richtig lossingen. Es war der Hammer. Ich stand da, wow, wie cool ist das denn? Und ich war sowas von dankbar und merkte irgendwie, Gott hat mein Gebet eigentlich genau erhört. Er wusste, dass für mich das schwierig ist in dieser komischen Versammlung. Er wusste aber auch, okay, Tillmann braucht da noch ein bisschen mehr. Und dann hat er mir all diese Dinge gegeben, den Weg ermöglicht auch zum Strand. Ich musste nur irgendwie einen Schlüssel kriegen, um wieder reinzukommen. Und es war alles nicht so ganz einfach, aber Gott hat das geschenkt. Und dann hatte ich da unten sozusagen eine Offenbarung von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, und gleichzeitig dann eben auch irgendwie so ein Sprachengesang. Und es war für mich total toll, weil ich dachte, ja, das hat mir entsprochen. Versteht ihr? Das, manch anderer mag vielleicht so ein bisschen Tohuwabohu und ein paar Leute, dem vollmächtig was sagen, aber ich merkte, das war jetzt mein Ding. Das war genau richtig für mich. Und bin dann wieder zurückgegangen in das Zentrum, in das Studienzentrum, und hatte dann in den Wochen danach total die Liebe für das Wort Gottes. Ich habe das damals nicht reflektiert oder so, nach dem Motto, da muss doch ein Zusammenhang sein, sondern ich habe Bibel gelesen, ich war so ergriffen von diesem Wort, was ich gelesen habe. Das hat so mein Leben gerockt, sag ich mal, in einer Art und Weise, wie es vorher nicht der Fall war. Ich dachte, wow, wie cool ist das? Ich habe die Bibel gelesen und es war auf einmal für mich, hat es zu mir gesprochen in einer Art, ich war auch vorher schon Christ, so ist das nicht, aber auf einmal war da etwas da, was vorher nicht da war. Und das fand ich total enorm. Ich dachte, das ist ja cool. Und vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen in eurem Leben, wo ihr merkt, da hat das Wort Gottes auf einmal in einer ganz neuen Art und Weise in mein Leben hineingesprochen. Und ich möchte euch ermutigen, das wieder auch neu für euch in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ja, ich will sozusagen das Wort Gottes mir regelmäßig zuführen. Wir werden ja mit so vielen zugeballert in unserem Leben. Du willst eigentlich nur Schuhe kaufen, ja, und kriegst dauernd irgendwelche Werbejingles oder sowas. Oder du willst eigentlich nur eine Milch kaufen und kriegst auf einmal noch irgendwas anderes an Nachrichten mit. Bei uns in Hamburg ist es so, in der U-Bahn gibt's dann dauernd so ein Infoscreen. Ja, hat mich ja keiner gefragt, ob ich irgendwie ein Infoscreen brauche, wo alle möglichen Sachen draufstehen. Und man guckt da ja automatisch hin. Du willst nur einen Burger essen bei McDonald's und was ist da? Ein riesiger Fernseher, wo irgendein Musikvideo läuft. Wollte ich ein Musikvideo? Nein, ich wollte einen Burger. Ja, wir werden ja ständig zugeballert mit irgendeiner Information, die wir gar nicht wollten. Und ich glaube, wir müssen da bewusst was gegensetzen und sagen, ich möchte mich mit Informationen füllen, und zwar regelmäßig, die gut sind für mich. Die mich aufbauen. Nicht welche, die mich runterziehen. Da gibt's ja genug im Leben. Und ich möchte mit euch 4 Bibelverse zum Schluss bedenken. Ist etwas ungewöhnlich vom Predigtaufbau, aber Alex hat gesagt, mach das ruhig, go for it. Und wenn ich das okay von eurem Pastor habe, dann fühle ich mich hier frei. Also, Johannes 1, Vers 1, kennen vielleicht viele von euch. Johannes 1, Vers 1, der Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Übrigens nicht, wie manche Sektierer uns wahrmachen wollen, das Wort war göttlich. Nein, das steht da im griechischen Text, das Wort war Gott. Punkt. Gott ist ein redender Gott, der eine Botschaft hat für unser Leben. Johannes 1 hat ja einen Anklang an den Anfang der Bibel, an 1. Mose 1. Und Gott sprach und es wurde. Ja, Gott sprach, es werde Licht. Was passierte? Es wurde Licht. Ganz einfach. Gott ist ein redender Gott, der sich mitteilt. Kommunikation ist Teil seines Wesens. Und es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, Gott hat eine Botschaft für uns. Und zwar nicht nur für ein paar Cracks. Gott hat eine Botschaft für dich, egal in welcher Situation du gerade bist. Ob du in einer total wichtigen Wegkreuzung deines Lebens bist, ob gerade alles super läuft, ja, Sonnenschein und alles prima. Egal, was in deinem Leben los ist, Gott hat jetzt, hat heute, hat jeden Tag eine Botschaft für dich, die er dir weitergeben will. Und es ist manchmal einfach wichtig, dass wir uns dieser Botschaft aussetzen. Ein Mann hat mal seinen Sohn, der war vielleicht 5 Jahre alt, ein Sieb gegeben, das dreckig war. Ne? Und meinte, Sohn, nimm mal das Sieb und füll das mit Wasser voll. Ne? So ein Fünfjähriger, der glaubt ja seinem Vater alles, ne? Der geht erstmal an Wasserhahn, hat dieses Sieb in der Hand und dreht volle Kanne auf und versucht mit den Händen irgendwie aufzufangen und, also er versucht diesen Auftrag wirklich ordnungsgemäß auszuführen. Ja, irgendwie dieses Sieb da zu haben und irgendwie da, und er kommt dann so nach 10 Minuten total frustriert zu seinem Vater zurück und sagt, Papa, ja, ich hab's echt versucht. Ich wollte dieses Sieb mit Wasser füllen, aber da sind so viele Löcher drin. Das fließt immer wieder raus. Und der Papa nimmt das Sieb, guckt sich es an und sagt, ja, das stimmt. Aber jetzt ist es schön sauber. Und die Logik ist, wenn wir auch Bibel lesen oder uns mit Sachen beschäftigen, es ist gar nicht so entscheidend, ob du in dem Moment sofort was verstehst oder ob dich etwas ganz tief im Herzen berührt, ob du auf die Knie gehst und Buße tust, das ist schön, aber versteht ihr, wenn das jedes Mal so wäre, wäre es auch ein bisschen komisch, ja? Da wärst du nicht mehr besonders. Also, es ist gar nicht so entscheidend, wie viel du jetzt davon mitkriegst, aber es ist gut, dass das mal durch dich durchlaufen kann. Versteht ihr die Logik? Wie so bei so einem Sieb, dass mal dieses Wasser Gottes durch dich durchlaufen kann und sein Werk tut, vielleicht auch, wo du es gar nicht merkst, und es ist einfach nur gut für dich. Also im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und ihr könnt auch Johannes 1 weiterlesen. Es ist einfach total genial, sich mal mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, dass Jesus Christus das lebendige Wort Gottes ist und dass er in besonderer Weise durch uns redet, zu uns redet, in uns redet und dass wir einfach Zeiten brauchen, regelmäßig, wo wir uns, wo immer das ist, Stuhl, Fahrrad, Bus, U-Bahn, keine Ahnung, was du machst, einfach mal hinsetzen und dem aussetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeremia 23, Vers 29, da steht, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Also eigentlich ist er so zerschmettert. Ja, Felsen. Ich rede hier nicht von kleinen Steinen. Felsen. Gottes Wort hat eine inhärente, in ihm wohnende Kraft, die dein Leben total prägen und verändern kann. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Ja? Gut? Gut. Ihr könnt ja heute mal, wenn ihr ein Käffchen trinkt noch, kurz euch mal austauschen. Was hat denn das Wort Gottes in deinem Leben bewirkt? Weil das ist total faszinierend, das mal zu hören von anderen Leuten. Wir hatten jetzt vor 2 Monaten bei uns ein Gemeindewochenende, so zum Thema auf Gott hören. Und da sind auch Einzelne nach vorne gekommen, haben wir gesagt, Mensch, habt ihr so eine Art Lebensbibelvers? Ja, so ein Bibelvers, der schon seitdem ihr Christ seid irgendwie mit euch mitgeht, der für euch ganz, ganz wichtig ist. Und das war total tief. Die ganzen Leute, die nach vorne strömten und erzählt haben, das ist mein Vers, den habe ich bei meiner Taufe bekommen, bei meiner Konfirmation oder irgendwie, und der prägt mein Leben deshalb und deshalb. Das war so cool, dass die Leute mit total vielen verschiedenen Bibelversen kamen und eigentlich gesagt haben, das ist ein Vers, der mein Leben geprägt hat. Was ist dein Lebensbibelvers? Gibt es so einen? Und den mal mit reinzunehmen, zu sagen, ja, ich will mich davon prägen lassen, von der Wahrheit, die mir in diesem Vers zugesprochen wird. Einer meiner Lieblingsverse ist Psalm 119, 162. Ja, der ist ja sehr lang, der Psalm 119. Psalm 119, 162, da steht, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das finde ich cool. Ich habe so den Jäger vor Augen, ne? Der Sohn, der, ich habe heute einen Mammut geschossen. Ne? So, hey, jetzt können wir wieder was essen. Keine Ahnung, oder ein Reh oder was auch immer es war, ein Wildschwein oder ja, irgendwas. Ja, nach dem Motto, ich habe große Beute gemacht. Ja, ich freue mich über dein Wort wie einer, der richtig Überfluss hat, der total viel hat, der dabei sagen kann, wow, wie cool ist das? Und so freue ich mich über das Wort Gottes, dass er zu mir spricht, dass mir gilt und dass mein Leben einfach froh macht. Ich meine, die Idee müssen wir ja mal Menschen erklären, die Gott überhaupt nicht kennen. Dass es da einen Herrn im Universum gibt, der alles geschaffen hat, wie, lassen wir mal außen vor, wird jetzt ein bisschen zu kompliziert vielleicht, ist vielleicht auch sowieso schwierig für uns das nachzuvollziehen, der alles geschaffen hat und der mit mir redet. Also entweder muss man ja sagen, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder jemand, der das behauptet, ist psychisch nicht ganz auf der Höhe, ja, nach dem Motto so, Gott redet mit mir, oh. Oder er hat recht, also dazwischen gibt's nicht viel, ja. Also entweder irgendwie nicht ganz gesund oder da ist was dran. Und ich würde mir ja wünschen, dass Leute, die uns kennenlernen, mitkriegen, wir sind psychisch doch wohl hoffentlich einigermaßen auf der Höhe, also muss wohl was dran sein, so von der Idee her. Und einfach zu sagen, ich freue mich über dieses Wort, was Gott in mein Leben bringt, ich mache da eine richtige Entdeckung, ich bin da voll dabei und ich finde das total toll, dass Gott in dieser Form zu mir spricht. Wenn du heute hier sitzt und sagst, das habe ich noch nie erlebt. Ja? Kann ja sein. Dann ist das nicht schlimm. Dann heißt das nur, du hast es bis heute nicht erlebt. Es könnte sich heute ändern. Dass Gott anfängt, zu dir zu reden. Und du sagst, das will ich auch. Und wenn du da Fragen hast, ja, hier hast du einen kompetenten Menschen sitzen in dem weißen Talar, der dir gern weiterhilft oder auch ein paar von den Ältesten oder so. Ja, nimm das in Anspruch. Wenn du denkst, ich habe das noch nie erlebt, dass Gott irgendwie zu mir redet, dass da eine Botschaft drin ist. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann denke ich, was soll ich mit dem alten Schinken? Dann könnte es für dich noch eine Entwicklung geben in deinem persönlichen Leben, wo Gott in ganz neuer Weise auch durch diese Bibel in dein Wort, in dein Leben hineinspricht. Was ich so interessant finde, ist, ihr könnt das durch die gesamte Kirchengeschichte sehen. In ganz vielen Ländern ist die Bibel ein verbotenes Buch. Wenn das jetzt einfach nur ein alter Schinken wäre, der überhaupt nichts zu sagen hätte, wundert einen das doch, oder? Es gibt eine Menge Leute, die total alle sagen von, ich bin total verändert worden durch das, was ich da gelesen habe. Und könnte es sein, dass das dir auch so gehen könnte? Dass Gott in ganz neuer Form zu dir spricht. Vielleicht bist du auch heute hier und denkst, ja, das war früher mal in meinem Leben, da war ich noch jung im Glauben und noch völlig naiv und überhaupt. Okay. Aber könnte es sein, dass Gott nicht nur zu denjenigen spricht, die naiv sind oder jung im Glauben sind, sondern auch dir was zu sagen hat? Und vielleicht ist es auch ein Weg zurück zu sagen, ich möchte gern an diese Quelle mich anschließen. Ich möchte auf das Wort Gottes hören. Ich möchte mich von ihm bewegen, prägen und verändern lassen. Dann wäre es ein guter Schritt zu sagen, okay, ich fange neu damit an. Und überleg dir doch mal, wo dein Stuhl sein könnte. Ein letzter Bibelvers aus Lukas 2. Das ist die berühmte Weihnachtsgeschichte. Das ist im Sommer vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ein ganz wichtiger Satz, als nämlich Maria von den Engeln gehört hat und von den Hirten und was da so alles abging, steht da, Maria ist ja ein bisschen suspekt in evangelischen Kreisen, ja, weil sie war nun mal die Mutter Jesu, da können wir machen, was wir wollen und ich finde, wir sollten ihr dafür auch irgendwie einen Platz geben, ja, nicht einen riesigen Platz, aber irgendwie einen Platz, finde ich, hat sie schon, auch im Stammbaum und so. Manche Christen tun ja so, als wäre sie gar nicht da, nur an Weihnachten kann sie mal kurz auftauchen und dann ist sie wieder weg, ne, so, finde ich ein bisschen komisch, aber Maria steht da, behielt alle diese Worte, die sie gehört hat, von den Hirten, von dem Engel, was da alles abging, muss ja auch ganz schön bewegend sein, ja, und bewegte sie in ihrem Herzen, so hin und her bewegen. Das Wort, das da eigentlich sozusagen mitschwingt, ist meditieren. Meditieren ist nichts Fernöstliches, auch wenn das viele Leute da machen, aber meditieren gibt es auch im christlichen Bereich. Ich nehme ein Bibelwort, ich nehme ein Wort, das Gott mir gegeben hat und ich denke darüber nach, ich bewege es hin und her an meinem Herzen, ich betrachte es von allen Seiten, ich sage, Herr, zeig mir doch mal, was du noch für mich hast. Wo sind da vielleicht Dinge, die ich übersehen habe und vielleicht kennt ihr das. Ihr habt irgendeinen Bibeltext, den ihr total gut kennt, vielleicht, was ich, Psalm 23 oder so oder Johannes 3, Vers 16 oder irgendwelche Verse, die euch wichtig sind. Und dann gibt es einen Tag, an dem ihr diesen Vers zum x-ten Mal lest und plötzlich seht ihr etwas in diesem Text, was ihr noch nie vorher gesehen habt. Das ist cool. Das ist der Hammer. Da ist ein Text, den du eigentlich total auswendig kannst, den du richtig gut kannst. Und trotzdem kann Gott in einer Art und Weise zu dir sprechen, wie er es noch nie vorher gemacht hat. Und dafür offen zu sein, ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Letzten Endes, auf unserer Stelle, ist eigentlich nur, sozusagen, sich hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, Herr, hier bin ich, rede, was ich, dein Knecht, deine Magd, hätte man früher gesagt, hört, ne, aber wie auch immer, wie das sagen, und dein Kind hört, könnt ihr auch sagen, ja. Aber so dieses Offenheit zu haben, ich will empfangen von dem, was Gott zu sagen hat. Und ich glaube, dass er auch mir etwas sagen kann. Und wenn du jetzt denkst, na ja, was soll Gott mir schon sagen, ja. Glaube nicht, dass du zu klein, zu unbedeutend, zu schwierig oder sonst irgendwas wärst, dass Gott zu dir reden kann. Gott kann zu dir reden. Und was, wenn ich meine Bibel lese, fällt mir Folgendes auf. Gott liebt es, genau zu den Menschen zu reden, die kein anderer auf dem Zettel hatte. Ja? Gott liebt es zum Beispiel, einem 75-jährigen Mann zu sagen, ich fange mit deinem Leben nochmal neu an. Bei 75 denken wir ja eher so an Füße hochlegen, Rosen züchten. Und Gott sagt, nee, ich habe was Neues für dich. Ja? Gott spricht zu einem Mörder, der 40 Jahre in der, irgendwo da ein paar Schafe geweidet hat, Mose, als er 80 war, also nochmal ein bisschen älter als Abraham, ich habe einen neuen Job für dich. Ja? Hatte den noch jemand auf dem Zettel? Nein, natürlich nicht. Gott sagt, ich will hier einen König mir erwählen und kommt zu einem Mann, der ganz viele Söhne hat. Ja? Und der Mann, Isai, kommt auf die Idee, jetzt putzt euch mal alle raus, wenn der Prophet kommt, um hier den König rauszufinden, ja, putzt euch mal alle raus, macht euch mal ganz schick. Ne? Da kommt Samuel und geht rein und weiß, hier, Isai hat einen Sohn, der soll König werden. Ne? Da kommt der erste, großer, toller, mächtiger, prächtiger Mann und Gott sagt, ist nicht. Und der zweite und der dritte und der vierte, ich meine, manchmal die Bibel ist total humorvoll. Der fünfte, der sechste, der siebte, ja, und du denkst so, hallo, und dann, sag mal, Gott hat mir gesagt, dass einer deiner Söhne König sein soll. Gibt's da noch irgendwo einen oder so? Ja? Dann so, oh Mensch, ja stimmt, der David, ja. Ja, der ist aber nicht so schick wie die anderen. Ne? Der muss erst noch, ich meine, der ist bei den Schafen, der stinkt auch nach Schaf. Ja, der ist jetzt gar nicht präsentabel quasi. Und Samuel sagt, hol ihn her. Ja, und Gott macht aus dem, wo keiner mit gerechnet hätte, dass der irgendwas vielleicht zu sagen hat, aus dem macht er einen König. Und was für einen? Versteht ihr? Den Gedanken zu haben, ich bin zu unwichtig, zu klein, zu, was weiß ich, problembelastet oder sündhaft oder was auch immer man an Gedanken haben könnte, dass Gott ausgerechnet zu mir reden könnte, könnte man auch umdrehen, könnte sagen, wenn es bei dir so ist, bist du ein guter Kandidat. Dass Gott gerade auch zu dir reden kann. Und von daher wünsche ich euch, dass ihr guckt, wo könnte mein Stuhl sein? Mein Ort sein, wo ich in Gottes Gegenwart sitze. Auch ganz entspannt. Einfach sitzen. Das kann jeder von uns. Sitzen. Es sei denn, du hast irgendwie gerade einen fiesen Bandscheibenvorfall, aber irgendwann geht's dann auch wieder, ja? Sitzen und da sein, hören und das regelmäßig tun, sagen, Herr, rede. Du kannst ihm ja mal so ein kleines Experiment geben. Du kannst sagen, ich mache das jetzt für 30 Tage, ja? 30 Tage, jeden Tag mich hinsetzen. Ob das morgens ist oder abends ist, ob das mittags ist oder nachts ist, völlig wurscht. 30 Tage gebe ich Gott eine Chance, zu mir zu reden. Ich wette mit euch, wenn ihr das macht, wird es euer Leben verändern. Es wird euer Leben verändern. Und zwar nicht aus Pflichtgefühl, jetzt muss ich auch mal irgendwie, weil der Pastor hat es gesagt. Nein, weil Gott mit dir reden will. Er will mit dir Kontakt aufnehmen. Und von daher will ich euch herausfordern, überlegt doch mal, wo könnte euer Stuhl sein? Wie könnt ihr das einbauen in einen ganz, 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 ganz vollen Kalender? Wie kann man das einbauen, wenn man kleine Kinder hat? Auch dann geht das. Es geht. Es ist eine Frage der Priorisierung. Und ich will euch einladen, darüber nachzudenken, wo könnte mein Stuhl sein, in dem ich Gott begegne und er mir? Amen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Danke, Herr, für diesen Schatz, den wir haben. Und schenke, Herr, dass wir das lernen, dass meine Brüder und Schwestern das hier lernen, dass ich das auch weiter lerne und daran lebe, dass wir diesen Ort haben, wo wir einfach mit dir immer wieder auch neu in Verbindung treten. Wir wollen diese Verbindung ja auch nicht abbrechen lassen dazwischen, aber dass wir diese Orte des Auftankens, diese Orte der Ermutigung, diese Orte des Hörens auf dich haben, regelmäßig in unserem Alltag, um von dir her geprägt zu sein, von dem, was dir auf dem Herzen ist, wie du uns siehst, nicht wie die Welt uns sieht, nicht wie andere uns sehen, nicht wie, ja, keine Ahnung, irgendwer über uns redet, sondern wir wollen uns von dir her definieren. Und schenke, Herr, dass das gelingt, Herr, dass wir in einem total komplizierten und vollen Terminkalender mit vielen, vielen Anforderungen, wo alle irgendwie an uns zerren, trotzdem immer wieder diese Oasen haben, regelmäßig, wo wir auf dich hören, wo wir dir die Möglichkeit geben, in besonderer Weise zu uns zu reden. Und ich bitte dich ganz besonders für diejenigen unter uns, die das vielleicht noch nie gemacht haben oder schon lange, lange Zeit nicht mehr gemacht haben, dass du ihnen da einen einfachen Anfang gibst für und dass du sie überraschst damit, dass wenn sie dir diesen Raum einräumen, dass du da bist und dass du redest und dass es eigentlich nichts Schöneres gibt, als uns immer wieder Zeit zu nehmen, um auf dich zu hören, von dir zu erfahren und aus dir heraus dann auch unseren Alltag anzugehen. So segne du uns, Herr, dass wir das umsetzen können in deiner Kraft, in deiner Freude, mit deinem Frieden. Danke, Herr, dass du uns damit beschenken willst. Amen.